Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu können anlässlich der Eröffnung unserer Ausstellung im Hesse-Kabinett und jetzt vor allem um die politische Lesbarkeit von Hesses letzten Roman geht. Was es mit der musikalischen Intervention nach den instruktiven Ausführungen von Herrn Dr. Barian auf sich hat, werde ich gleich aufklären. Und dafür hier zunächst eine kleine Zwischenrede einflechten, der man den Titel geben könnte: Drei Tübinger Besonderheiten. Diese Besonderheiten beruhen auf meinen Erlebnissen in und mit Tübingen in den vergangenen 6 Jahren. Die erste Besonderheit. Anfang 2016 konnten wir eine große Ausstellung über Valam Scholamow, den herausragenden Gulag-Autor, erarbeitet von Wilfried Schöller und Christina Lins, nach vielen internationalen und nationalen Stationen auch in Tübingen zeigen, in der Universitätsbibliothek. Frau Professor Shama Shahadat hatte das vom slawischen Seminar damals ganz wunderbar organisiert. Anfang 2016 kam der LKW mit allen Bauteilen hier an, es goss in Strömen und es war ziemlich kalt, aber die für das Ausladen und Hineintragen mitarbeitenden Studentinnen und Studenten ließen sich davon kaum beeindrucken. Als ich angesichts der allmählich völlig durchgeweichten Regenkleidung besorgt nachfrage, ob wir das Ausladen unterbrechen sollten, erklärten mir die Studenten, dass ihnen das überhaupt nichts ausmache und sie derlei vom Wetter im Schwarzwald gewöhnt seien. Nun gut, irgendwann hatten wir alles im Trockenen und ein paar Stunden später auch fast fertig aufgebaut. Die schonungs- und hoffnungslosen Texte von Scholamow über den Abgrund des sowjetischen Gulags, illustriert mit Fotos von Tomasz Kisny, erwarteten nun die Tübinger Leser und Betrachter der Ausstellung. Doch was geschah am Ende dieses strapaziösen Tages? Es dauerte dann nur wenige Sekunden, bis der erste zufällige Besucher der noch nicht eröffneten Ausstellung sich empörte und mir lautstark entgegenrief: Alles Propaganda! Wie soll ich Ihnen diese Person beschreiben? Heute denke ich, dieser gute Mann war wahrscheinlich schon damals ein Leser der berühmten deutschen intellektuellen Zeitschrift Emma. Und heute ist er vielleicht ein Abonnent dieses Blattes oder es dämmert ihm allmählich, dass die europäische Totalitarismusgeschichte mit dem Untergang der Sowjetunion nicht zu Ende gegangen ist, sondern dass der unaufgearbeitete sowjetische Totalitarismus im postsowjetischen Putin-Russland wieder auferstanden ist und fortwirkt. Die zweite Besonderheit: als ich 2016 begann, mich für diese Hesse-Ausstellung intensiv mit dem Glasperlenspiel und der entsprechenden Forschungsliteratur zu befassen, stieß ich auch auf den Text des Tübinger Literaturprofessors Klaus-Peter Philippi. Philippi hatte 2002 im Rahmen einer Ringvorlesung, die zum 125. Geburtstag Hesses veranstaltet wurde, an der Tübinger Universität gesprochen. Philippis Beitrag ist repräsentativ für eine Germanistik, die Hesse mit sehr spitzen Fingern anfasst. Seine einigermaßen oberflächliche Interpretation ignoriert die zeitgeschichtlichen Umstände und übersieht das, worüber man eigentlich sofort stolpern sollte, nämlich danach zu fragen, wieso Hesse ein so ambitioniertes Buch wie das Glasperlenspiel überhaupt im nationalsozialistischen Deutschland herauszubringen gedachte. Der Text sollte ja 1942 in Berlin veröffentlicht werden, was aber verboten wurde, woraufhin die Erstausgabe 1943 in der Schweiz erschien, aber so gut wie gar nicht wahrgenommen wurde. Ein Professor Philippi ficht das nicht an, wenn er Hesse politische Indifferenz, Demokratieverachtung und Sektierertum vorwirft. Das Gedicht Stufen bekommt das Etikett magisches Schmierentheater angeklebt, woraufhin Philippis Ausführungen in einer Art Publikumsbeschimpfung münden, wonach das Problem Hesse nicht wirklich der Autor sei, sondern das Problem Hesse seien seine unkritischen Leser. Zum Glück war der Vortrag von Herrn Philippi dann zu Ende. Und spätestens hier und heute kann man sagen, zum sogenannten Problem Hesse gehören auch die überforderten akademischen Leser, die aus Faulheit oder Dünkel am Glasperlenspiel scheitern, dieses Scheitern aber nicht sich selbst, sondern dem Text anlasten. Doch Hesse wird nicht nur von seinen Feinden, sondern auch von seinen Jüngern gehörig zurechtgebogen. Bei den Recherchen für diese Ausstellung stießen wir auch auf die vielen Abdrucke von älteren Gedichten und Erzählungen Hesses in den von der NSDAP gelenkten Besatzungszeitungen, die mit Kriegsbeginn 1939 in ganz Europa etabliert wurden. Die schiere Fülle und Verbreitung dieser Nachdrucke sind keine Kleinigkeit. Insoweit sie die etablierte Deutung in Frage stellen, dass Hesse vor allem ein Opfer des Dritten Reiches war. Zweifellos war Hesse zum Teil ein solches Opfer, aber er wurde auch zum Spielball des NS-Regimes, da er aus vielerlei Gründen seine Verbindung zum Berliner Verlag nicht kappen konnte und ab einem bestimmten Punkt wohl auch nicht mehr kappen wollte. Ich kenne keinen Autor oder Künstler, der in Reichweite einer Diktatur existierte und unter diesem Zwang nicht irgendeinen Schaden genommen hat. Aber die Hesse-Jünger sehen das anders und lassen auf ihr Idol nichts kommen. Seit 20 Jahren bekämpft der Herausgeber der Hesse-Werkausgabe Nachforschungen zu diesen Besatzungszeitungsdrucken, auf die pikanterweise schon in den 80er Jahren aus der polnischen Germanistik hingewiesen wurde. Und wenn Sie heute den Kommentar zum sechsten Band der Briefe 1940 bis 1946 lesen, der ist vor 2 Jahren erschienen, bekommen Sie die Legende aufgetischt, eine verarmte und betagte Wiener Jüdin habe Geschäfte gemacht und die Zweitdruckrechte an Hesses Texten an die Wehrmacht verhökert. Das ist hanebüchener Unsinn, geschmacklos und meinem Empfinden nach so viel antisemitisch. Der Herausgeber weiß wohl selber, dass er da völligen Quatsch zusammengeschrieben hat, aber das polierte Hesse-Bild darf ja nicht beschmutzt werden. Der Verlag, also Surkamp, lässt den Herausgeber gewähren. Hesse muss ja verkauft werden, wie auch Volkswagen, egal wie manipuliert das vom Band läuft. Und nun die dritte Tübinger Besonderheit, da plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Unsere Ausstellung sollte eigentlich heißen, Hermann Hesses Schweigen, das Glasperlenspiel im Dritten Reich. Doch plötzlich hieß es vor 2 Wochen aus Tübingen, vom Dritten Reich könne man hier nicht mehr sprechen, das wäre missverständlich und würde nicht mehr passen. Ich war etwas verblüfft, bisher dachte ich, dass auch Tübingen Teil des Dritten Reiches war. Und zum Beispiel die sarkastische Collage von Hartfield von 1934 nutzt eine Fensterrosette von der Ostseite der Stiftskirche St. Georg in Tübingen. Klar, Begrifflichkeiten in Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland sind eine spezielle Sache. Viktor Klemperer wählte die verfremdende Latinisierung und sprach von der Lingua Terzi Imperi. Nun hätten wir ganz den Beginn des Glasperlenspiels mit dem fingierten lateinischen Zitat eines Albertus Secundus folgend die ganze Ausstellung für Tübingen auf Lateinisch ankündigen können. Das wäre etwas für die absoluten Insider gewesen, aber ganz sicher nicht publikumswirksam. Und so haben wir nun kompromissweise den Titel, den Sie kennen. Ich kann schon nachvollziehen, dass es Handreichungen gibt, inwieweit die Begrifflichkeit nationalsozialistisch im Bildungsbereich genutzt werden soll. Aber inwieweit das der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich doch anzuzweifeln. Nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass ja derzeit auch Russland propagandistisch sich anschickt, angebliche Nazis der Ukraine zu neutralisieren. Das Nationalsozialistische ist also auch ein durchaus wackeliger Begriff, wenn er in dieser Weise manipulativ verzerrt werden kann. Und noch eines, der bekannte US-amerikanische Osteuropa-Historiker Timothy Snyder sagte vor ein paar Tagen im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, zitiere, die gesamte europäische Geschichte lässt sich besser als Geschichte von Imperien und postimperialen Lösungen verstehen und nicht als Geschichte von Nationalstaaten. Dass Europa eine Geschichte der Nationalstaaten ist, beruht auf einem nachträglich konstruierten Mythos der Europäischen Union. Etwa so. Wir alle waren Nationalstaaten, aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir begriffen, dass wir uns besser nicht gegenseitig bekämpfen. In Wahrheit hatten die Europäer keine Nationalstaaten, sondern Imperien. Der Zweite Weltkrieg war ein imperialer Krieg, nur lag das deutsche Imperium in Europa. Ich würde dieser Beschreibung von Timothy Snyder durchaus folgen und finde, dass der imperiale Charakter des nationalsozialistisch regierten Deutschlands mit der Begrifflichkeit vom Dritten Reich besser charakterisiert ist als mit anderen Hilfsbeschreibungen. Weiter will ich meine kleine Nachforschung, dass es das Dritte Reich wohl tatsächlich gab, auch gar nicht treiben, sondern wollte viel mehr Auskunft geben über meine Motivation bezüglich der eingangs gehörten Musik. Zwischen Hesse und Bertolt Brecht gab es zweifellos mehr Trennendes als Verbindendes, aber was sie 1932 ganz offensichtlich verband, war ein letzter Versuch, sich das kommende Unheil noch irgendwie mit Ironie vom Hals zu halten. Als Brecht seinen Marsch ins Dritte Reich textete, hatte Hesse für seinen neuen Roman schon die 2. Einleitung fertig, die dann aber in der Schublade blieb. der die Verballhornung des neuen Reichsmythologen Alfred Rosenberg vom Hesse als Autor eines Buches vom grünen Blut verulgt. Und die Persiflage Hitlers als Verschwörer und Abenteurer Litzke hatten nach dem 30. Januar 1933 keine Chance mehr auf Veröffentlichung. Hesse entschied sich für eine artifizielle, neutralisierte Schreibweise, um seinen neuen Roman irgendwie doch noch in Deutschland veröffentlichen zu können. Aber mit dieser indirekten und nur schwer entschlüsselbaren Schreibart begannen auch die Verständnisprobleme, die bis heute fortdauern. Und damit kommen wir nun vom Versuch einer ironischen Zwischenrede zum Ernst des Glasperlenspiels und zu seiner politischen Lesbarkeit. Als Resultat meiner längeren Beschäftigung mit diesem Roman würde ich sagen, dass das Glasperlenspiel einerseits das humanistische Fazit in Hesses Werkbiografie darstellt, mit dem er, veranlasst von den zeitgeschichtlichen Zwängen des Dritten Reiches, Millimeter für Millimeter die politische Reichweite seiner künstlerischen Arbeit zu bestimmen versucht. Andererseits thematisiert das Glasperlenspiel damit zugleich das immer wieder neu zu diskutierende Spannungsverhältnis, inwieweit sich Politik und Kunst durchdringen, aber auch ausschließen. Manche Aspekte des Glasperlenspiels wurden, soweit ich sehe, bis heute noch nicht richtig verstanden, etwa die Chiffre der sogenannten alten Musik. Man muss beim Lesen des Glasperlenspiels also erst einmal verstehen, dass sich Hesse und seine musizierenden Protagonisten auf eine musikalische Entdeckungsreise in die Vergangenheit begeben und sie so auch dem Zeitgeist der 1930er Jahre mitsamt dem etwa von Thomas Mann betriebenen Richard-Wagner-Kult konsequent verweigern. Die angesprochene Musik dürfte den wenigsten Lesern ohne weiteres im inneren Ohr erklingen. Somit sollte man sich also erst einmal auf Hesses Angebot einlassen, dass es sich lohnt, zwischenzeitlich vergessene musikalische Schönheit und damit etwas gewissermaßen Zeitloses wieder zu entdecken. Und unversehens wird man so selber zu einem Glasperlenspieler und damit ein bisschen unbrauchbar oder gar immun für die ständigen Inanspruchnahmen einer politisierten oder gar ideologisierten Gegenwart. Mir scheint, dass die im Glasperlenspiel thematisierte alte Musik letztlich eine Chiffre für eine Art ästhetischen Widerstand gegen die katastrophale Gegenwart des Dritten Reiches ist. Darauf werde ich dann nochmal zurückkommen. Doch zunächst nochmal ein kleines Stück zurück. Die schwierigen Abhängigkeiten, in die Hesse nach 1933 geriet, hat Herr Dr. Babian bereits dargestellt. Für Hesse bedeutete der Verbleib im Berliner Verlag, dass er in den Machtbereich der Kulturpolitik des Dritten Reiches geriet. Die daraus resultierenden Zwänge wirkten sich auf die Konzeption des Glasperlenspiels aus. Das möchte ich Ihnen anhand einiger Ereignisse des Jahres 1938 vergegenwärtigen. Da ist zunächst der Einmarsch der Wehrmacht im März 1938 in Österreich. Die 1936 nach Wien transportierten Buchlagerbestände des S. Fischer Verlags fallen jedoch in die Hände der Nazis. Gottfried Hermann Fischer kann mit seiner Familie in allerletzter Sekunde aus Wien nach Stockholm fliehen. Das scheinbar so komfortable, vom Propagandaministerium bewilligte Arrangement der Verlagsteilung war damit gescheitert. Und die sichtbare Radikalisierung des Dritten Reiches mitsamt der skrupellosen Expansion nach Österreich und bald darauf in die Tschechoslowakei machten deutlich, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis Deutschland einen neuen Krieg vom Zaume brechen wird. Die Folgen dieser Entwicklung ahnen, lädt Bermann Fischer Anfang Juni 1938 Hesse von Schweden aus ein, er möge Surkamp in Berlin den Rücken kehren und zu ihm in seinen Exilverlag wechseln. Bermann fragt Hesse, Zitat, was kann dich noch in Deutschland halten? In seiner Antwort verweist Hesse auf seinen geltenden Vertrag mit Surkamp und er verweist darauf, dass das Glasperlenspiel, Zitat, im heutigen, geknebelten Deutschland von einigen Zehntausenden fast restlos verstanden werde, in Amerika aber nur von drei Personen. Zugleich rechnete Hesse aber auch damit, dass sein neues Buch, so es denn in Deutschland erschiene, sehr rasch wird verboten werden. An dieser Antwort Hesses zeigt sich deutlich, wie sehr sich sein Handlungsspielraum im Laufe des Jahres 1938 verengte. An seine Verbindlichkeiten gegenüber Surkamp lässt Hesse nicht rütteln, doch zugleich ist ihm klar, dass das Buch, an dem er arbeitet, sein Publikum aller Voraussicht nach nicht erreichen wird. Nur, was war das für eine Perspektive, Jahr für Jahr weiter an einem Roman zu schreiben, der umgehend verboten wird, so er denn überhaupt veröffentlicht werden darf? Was treibt Hesse an, in dieser Situation weiterzumachen? Man kann das vielleicht mit der Kategorie des Gewissens beschreiben und als Versuch, sich die künstlerische Integrität zu bewahren. Ich glaube, Hesse wurde spätestens im Laufe des Jahres 1938 bewusst, dass es für ihn absehbar keine Aussicht gab, die ihn bedrängenden Zwänge zu überwinden. Wenn es einerseits nicht in Frage kam, Sokap im Stich zu lassen und in einen Exilverlag zu wechseln, dann war die Konsequenz in Kauf zu nehmen, dass der fertige Roman wahrscheinlich gleich verboten wird. Und wenn es andererseits auch nicht in Frage kam, sich als Autor zurückzuziehen und zu schweigen, dann musste Hesse das zu Papier bringen, was ihm sein Gewissen gebot. Hesse und Sokamp versuchten, wieder besseres Wissen, Haltung zu bewahren und legten schließlich den NS-Behörden ein Buch zur Genehmigung vor, das vom Triumph des Gewissens erzählt. Das mag von heute aus betrachtet recht paradox erscheinen, aber letztlich geht es hier darum, dass Hesse und mit ihm Sokamp mit dem Glasperlenspiel eine Art Selbstrettung aus der überaus dürftigen Zeit des Dritten Reiches unternahmen. Doch je länger dieses Dritte Reich dauerte, desto mehr wurde das Glasperlenspiel ein Roman für die Nachwelt. Die Entscheidung Hesses, in einer aussichtslosen Lage seinem Gewissen zu folgen und weiterzumachen, teilte er mit den Protagonisten seines Glasperlenspiels, mit dem Magister Ludwig Josef Knecht. Erst 1938, nachdem seit 1934 zahlreiche Gedichte und die drei Lebensläufe aus Knechts hinterlassenen Schriften als Vorabdrucke erschienen waren, begann Hesse mit der Ausarbeitung der Biografie Knechts. Das spannendste Kapitel dabei ist das Rundschreiben, das der Magister Ludi an die Erziehungsbehörde schickt. Josef Knecht hat alle Entfaltungsmöglichkeiten ausgeschöpft, die Kastanien bietet, der ist seit einigen Jahren Glasperlenspielmeister und er bittet nun dennoch für die ihm vorgesetzte Behörde, völlig überraschend, dass man ihn aus seinem Magisteramt entlassen möge, damit er stattdessen in einer gewöhnlichen Schule draußen im Lande wirken kann. Knecht begründet seine Entscheidung damit, dass er mittlerweile zu der Überzeugung gelangt sei, dass die Geschichte des Geistes und der Künste nicht von der Wirklichkeit der Weltgeschichte abgetrennt werden kann. Während die Einrichtung des Kastanienordens einst von jenen vorangetrieben wurde, die sich keineswegs, Zitat, so resigniert und so hochmütig verhielten wie wir, zweifelt Knecht, ob es den gegenwärtigen Kastanien nicht an politischem Verstand mangelt. Auch wenn die Kastanien nicht selber regieren sollen, wirft Knecht Fragen zur Politisierung, zum Gewissen der Kastanier faktisch der Intellektuellen auf. Zitat: Der Kastanier soll also nicht Politiker werden, er soll zwar im Notfall seine Person, niemals aber die Treue gegen den Geist opfern. Damit nimmt Knecht die Konsequenz seines Handelns vorweg. Die verinnerlichen Maximen der ästhetischen Erziehung, also des Geistigen, werden allerspätestens in Krisenzeiten zur Verpflichtung, auch Verantwortung für die Teilhabe am Politischen anzunehmen. Seinem Gewissen folgend wird Knecht seine Person opfern. Gegenüber Sokamp kommentiert Hesse das Schreiben am 10. Oktober 1938 so, dass sich darin, Zitat, die Wendung Knechts in der ganzen Erzählung vom Ästhetischen ins Moralische vollzieht. Hesse verzichtete auf eine Vorabveröffentlichung dieses Kapitels, band aber eine Abschrift zu einem Heft, das unter seinen Freunden kursierte und das existiert auch heute noch in seinem Nachlass in Marbach. Die vollständige Fassung dieses Schreibens wurde auch später nicht veröffentlicht, denn Hesse überarbeitete diesen Text nochmals, bevor er eine Abschrift Anfang März 1942 an Sokamp nach Berlin abschickte. Getilgt wurden dabei auch Passagen, in denen Knecht seine Abscheu vor der propagierten Totalität, vor dem totalen Krieg zum Ausdruck bringt. Was knapp ein Jahr später, also am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast martialisch in Szene gesetzt wurde, war als Phrase seit Mitte der 30er Jahre im Dritten Reich populär. Erich Ludendorffs Buch »Der totale Krieg« hatte bis 1937 eine Auflage von über 100.000 Exemplaren. Bis in einzelne Formulierungen hinein griff Goebbels dann Thesen des reaktionär-chauvinistischen Weltkriegsgenerals Ludendorff in seiner Rede auf. Der vom Dritten Reich entfesselte Zweite Weltkrieg holte die sorgfältig neutralisierte zeitliche Distanz des Glasperlenspiels blitzschnell ein. Die kritischen Zeiten, vor denen Knecht in seinem Schreiben warnt, waren eben keineswegs in einer fernen Vergangenheit überwunden. Die damalige Zeitgeschichte löste auf gespenstische Weise all das ein, worauf Hesse als Herausgeber der Lebensbeschreibung Knechts aus der Perspektive des Jahres 2400 zurückzublicken vorgab. Doch dass es diesen Rückblick tatsächlich geben würde, das war mehr eine Hoffnung als eine Gewissheit. Denn wie sah die Realität aus, gegen die sich Hesse und Sokamp nach Kriegsbeginn mit zunehmender Verzweiflung zu wehren versuchten. Peter Suhrkamp ist als Verleger im Dritten Reich gezwungen, auch unappetitliche Kompromisse zu machen. Und Hesse wird ohne eigenes Zutun der mit am häufigsten abgedruckte Autor in dem der NSDAP und der stehenden Besatzungszeitungen in halb Europa. Die Nachdrucke in diesen Besatzungszeitungen fanden unabhängig von Hesses Verpflichtungen gegenüber seinem deutschen Verlag statt. Wie man es auch drehen und wenden mag, ich glaube, man kommt nicht umhin anzuerkennen, dass sich das Regime mit diesen Besatzungszeitungsdrucken Hesses Beliebtheit zunutze machte, und zwar in manipulativer Absicht. Diese faktische Instrumentalisierung resultierte daraus, dass sich Hesse aus vielerlei Gründen und vor allem eben wegen seiner komplizierten Verbindung zu Suhrkamp und dem Berliner Verlag nie öffentlich gegen das Dritte Reich positioniert hat. In der Krakauer Zeitung war Hesse der mit am häufigsten abgedruckte Autor. Für die Leser war nicht erkennbar, ob es sich dabei um ältere oder neu geschriebene Arbeiten handelte und ob Hesse aktiv eingezogen war. Wir haben weiter recherchiert und festgestellt, dass Hesse auch in der Deutschen Zeitung in Norwegen überaus häufig präsent war, ebenso in der Pariser Zeitung, in der Deutschen Zeitung in Kroatien, im amtlichen Veröffentlichungsorgan des Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, im gauamtlichen Abendblatt der Westmark und in einigen weiteren Blättern. Diese vielen Nachdrucke waren bisher nicht bekannt. Es sind alles völlig harmlose ältere Gedichte, Erzählungen, Essays, die hier erschienen. Hesse wurde diesbezüglich nicht gefragt, denn im Krieg konnten Partei und Wehrmacht nachdrucken, was sie wollten. Worüber man aber nicht hinwegsehen kann, ist das höchst problematische Umfeld, in dem hier Hesses Texte verwendet wurden. Das möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen. Für die Krakauer Zeitung wurde rekonstruiert, dass dort viele Autoren der inneren Emigration publiziert wurden, die teilweise zum Umfeld der berühmten Frankfurter Zeitung gehörten. Verantwortlich dafür waren der Kulturredakteur Strohmann und nach ihm der damals recht bekannte Wilhelm Emanuel Süßkind. Doch wessen Interessen wurden hier tatsächlich bedient? Die Krakauer Zeitung gehörte zum Machtbereich des berüchtigten Generalgouverneurs Hans Frank, der in Wawel residierte und wahlweise Judenschlächter von Krakau oder König von Polen genannt wurde. Während Frank rigoros die polnische Kultur zerstörte, gab er sich kunstsinnig und verkehrte mit Gerhard Hauptmann, Winifred Wagner und Richard Strauss. Und um sich mit einer erfolgreichen Zeitung zu schmücken, ließ Frank berechnende Großzügigkeit walten. Dass sich Süßkind, der nach Struckmann Kulturredakteur dieser Krakauer Zeitung wurde, mit seiner Tätigkeit kompromittiert hatte, reicht dafür Erika Mann ausgemachte Tatsache. Als Süßkind ihr als Berichterstatter bei den Nürnberger Prozessen begegnete, hat sie ihn komplett ignoriert. Alles in allem muss doch wohl das Kapitel Hermann Hesse und das Dritte Reich neu diskutiert werden, gerade auch deshalb, weil Hesse alles versucht hat, um gegenüber den ihn bedrängenden Zwängen Haltung zu bewahren und welche Möglichkeiten es 1942 gab, Haltung zu bewahren, davon erzählt das Glasperlenspiel. Auch deswegen ist dieser Roman doch so interessant. Und so möchte ich nun mal wieder zum Glasperlenspiel zurückkommen und zur alten Musik, die dort eine wichtige Rolle spielt. Im Unterschied zu Thomas Mann konnte Hesse mit der Musik Richard Wagners, diesem Rattenfänger des Dritten Reiches, wie Hesse ihn nannte, nichts anfangen. Vielmehr sind Hesse und mit ihm sein Protagonist Knecht empfänglich für zwischen 1500 und 1800 entstandene Musik. Es wurde in der Forschungsliteratur über verborgene musikalische Strukturen im Glasperlenspiel spekuliert, etwa dass der Roman in der Sonatensatzform aufgebaut sei. Mich überzeugen diese Spekulationen nicht so sehr. In einem Brief schreibt Hesse Ende August 34, Zitat, mein theoretisches Interesse für Musik ist sehr beschränkt, hätte auch wenig Wert, da ich nicht ausüben kann. Es interessiert mich die Kontrapunktik, die Fuge, der Wechsel der Harmonikmoden, aber hinter diesen bloß ästhetischen Fragen sieht mir die anderen lebendig. Der eigentliche Geist der echten Musik, ihre Moral. Mit dem Stichwort Moral ist ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf die Musik im Glasperlenspiel genannt. Es ist eben keineswegs so, wie Thomas Mann anzumerken beliebte, dass Hesse einem frommen Snobismus in der Musik anhängt, der nichts Edles mehr nach Purcell akzeptiere. Vielmehr versenkt Hesse in das Romangeschehen auf geschickte Weise kleine musikalische Kristalle, an denen sich sowohl der Musikmeister als auch Josef Knecht, sein musizierender Freund Carlo Ferromonte und sein väterlicher Ratgeber, der Pater Jakobus, festhalten. Einerseits geht es bei diesen Komponisten von Purcell über Couperin Bach bis hin zu Mozart, um die Vorstellung einer höheren Ordnung der Sphärenharmonie, vor allem bei Bach. Andererseits finden die genannten Romanfiguren bei ihrer musikalischen Praxis ein höchst individuelles Refugium geistiger Integrität. Während die NS-Kulturpolitik vor allem Richard Wagner für ihren Karren spannt, benennt Hesse im Glasperlenspiel das radikale Kontrastprogramm aus der musikalischen Tradition, das sich der staatlichen Vereinnahmung entzieht und sich stattdessen viel direkter an jeden Einzelnen richtet. Wie lässt sich das interpretatorisch einordnen? Dazu möchte ich Ihnen kurz etwas von Susanna Ruschitzkova erzählen, der Grand Dame des Cembalos, die 2017 90-jährig in Prag verstarb. Susanna Ruschitzkova wurde 1927 in böhmischen Pilsen als Tochter eines jüdischen Kaufmanns geboren. Sie war musikalisch sehr begabt, hatte Aufnahmen der berühmten Cembalistin Wanda Landowska gehört und wollte an Landowskas Schule in Paris Cembalo studieren. Doch dann kam die deutsche Besatzung, sowohl in der Tschechoslowakei als auch in Frankreich. Im Januar 1942 wird Ruschitzkovas Familie nach Theresienstadt deportiert. Ich zitiere ein paar Passagen aus einem Gesprächsbericht, den Volker Hagedorn 2017 für die Zeit geschrieben hat. Susanna Ruschitzkova erzählt, es gab in Theresienstadt ein Klavier, ich habe geübt und gespielt und ich war im Chor der Kinderoper Brunibar von Hans Graser. Wir haben immer gehofft, dass es besser werden wird, aber dann haben wir schon gemerkt, dass die Osttransporte irgendwo Fürchterliches erleben würden. Als sie und ihre Mutter nach Auschwitz mussten, Dezember 1943, halfen Susannas Freunde einpacken und als Susanna auch die vielen Noten einstecken wollte, sagten die Freunde ihr, die Noten wirst du dort wahrscheinlich nicht brauchen. Die 15-Jährige notierte sich daraufhin auf Notenpapier nur den Anfang einer Sarabande von Bach, die sie so wunderbar fand, so schlicht und traurig, es war die Sarabande der englischen Suite in Moll um 1717 komponiert. Susanna Ruschitzkova erzählt weiter, die 3 Tage, die wir dann im Viehwagen eingesperrt waren, ohne Essen, ohne Trinken, der Durst war furchtbar. Da habe ich mit meiner Mutter gesessen und immer die Sarabande angeschaut, dieses Stück Papier, und habe mir alles im Kopf gespielt, was ich von Bach kannte. Bei der Ankunft in Auschwitz, umgeben von fürchterlichem Hundegebell und dem Geschrei der SS, hatte sie die Noten noch in der Hand, als man sie ohne ihre Mutter in den Lastwagen schubste. Ein Windstoß riss das Blatt weg. Und meine liebe Mutter, die wusste, wie viel es mir bedeutet, ist dem Papier nachgelaufen. Die Mädchen dachten, sie laufe mir nach und zogen sie in den Lastwagen hinein. So blieben sie zusammen. Mitte 1944 werden Susanna Ruschitzkova und ihre Mutter zum Trümmerwerkraum nach Hamburg transportiert. Befreit werden sie schließlich in Bergen-Belsen. Vor über 50 Jahren nahm Susanna Ruschitzkova dann als erste das gesamte Cembalo-Werk von Johann Sebastian Bach auf und wurde als Beethoven-Spielerin bekannt. Warum Beethoven und Bach? Ruschitzkova beschreibt das so, Zitat, Beethoven war ein Revolutionär, er hat dem Himmel gedroht. Deshalb habe ich Beethoven wahrscheinlich gut gespielt, aber er hat mir nicht geholfen. Das Drohen gegen den Himmel war ja in mir nach diesen 4 Jahren in den Lagern. Bach hat mir dann gezeigt, dass es etwas gibt, das uns transzendiert. Da ist man sich plötzlich sicher, gut, Menschlein, du bist vollkommen am Boden zerstört, aber es gibt etwas, das über dir ist, eine Ordnung. Ganz ähnlich klingt es bei Josef Knecht, wenn er sich über alte Musik und über Bach äußert und über seine Skepsis gegenüber Beethoven. Und das berühmte Gedicht Stufen, das sich im Glasperlenspiel unter den Gedichten des Schülers und Studenten Josef Knecht findet, spielt dabei eine besondere Rolle. Knecht bestätigt, dass dieses Gedicht eigentlich das Wesen der Musik betrifft. Und weiter, als ich die Verse machte, handelten sie ja schon nicht mehr von Musik, sondern von einem Erlebnis, das das schöne musikalische Gleichnis mir seine moralische Seite gezeigt hatte und zur Weckung und Mahnung zum Lebensruf in mir geworden war. Knecht referiert hier ästhetische Voraussetzungen seiner Gewissensbildung. Insoweit das Erlebnis von Musik mit einer ethisch-moralischen Bewusstseinsbildung einhergeht. Dieses Erwachen wird im Gedicht vermittelt. Und Knecht begründet mit diesem Erwachen auch seine Entscheidung, politisch zu handeln, also Kastalien zu verlassen, um als einfacher Lehrer draußen im Lande zu wirken. Was ihn dabei leitet, ist die musikalisch vermittelte Gewissheit einer über ihm existierenden Ordnung. Vielleicht empfinden Sie meine Engführung zwischen der alten Musik im Glasperlenspiel und der Art und Weise, wie sich Susanna Ruschitzkova noch in extremer existenzieller Not an der Transzendenz bachscher Musik festzuhalten vermag, als etwas gewagt. Aber wenn man das Glasperlenspiel ernst nimmt als geistiges Kontrastprogramm gegen die sich nach 1933 verschärfenden Entwicklungen, dann kommt man eigentlich gar nicht daran vorbei, Hesses Chiffre der alten Musik genau in diesem Sinne zu dekodieren. Und diese Lesart möchte ich Ihnen noch in einem anderen Zusammenhang nahebringen. Hesse verdankte seine musiktheoretischen Kenntnisse vor allem seinem Neffen, Karl Isenberg. Karl Isenberg besuchte Hesse im August 1934 und vermittelte ihm unter anderem das Fugenschema von Bach. Bachs Fugen wurden als Abbild einer sphärischen Weltharmonie verstanden und welche Nachwirkungen Bachs Fugentechnik im Glasperlenspiel hat, finden Sie schon am Anfang des Romans, wenn der junge Lateinschüler Knecht seine Berufung erlebt beim gemeinsamen Musizieren mit dem Musikmeister. Carlo Ferromonte im Glasperlenspiel ist Carlo Isenberg nachempfunden. Und Isenbergs tragisches Schicksal ähnelt dem plötzlichen Ende des Josef Knecht, der in einem Bergsee ertrinkt. Carlo Isenberg, ein Philologe und Organist und seinem ganzen Wesen nach ein pazifistischer Humanist, war ab Mitte 1941 als Sanitätssoldat in Komorowo stationiert, das ist zwischen Warschau und Bialystok, wo sich im Offizierscasino kurioserweise ein kostbares Cembalo befand, auf dem er öfter spielte. Walter Hausmann, er war ein Tübinger Gymnasiallehrer und später Leiter des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums in Stuttgart, war dort zusammen mit Isenberg und er hat 1967 einen Text geschrieben unter dem Titel Ferromonte in Komorowo, Gedenkblatt für Carlo Isenberg. Wir haben wunderbarerweise diesen Text aufnehmen können und den können Sie auch komplett dann in der Ausstellung sich anhören. Ich möchte jetzt nur eine ganz kurze Passage zitieren. 2,5 Jahre waren wir in Komorowo zusammen. Dann wurde ich in die Ukraine versetzt und die apollinischen Stunden waren um, schreibt Walter Hausmann. Isenberg blieb bis zum bitteren Ende in Komorowo. Als die Russen kamen, ist er in Polen verschollen. Vermisst, gefallen, niemand kennt sein Grab. Wenn er im Kampf eingesetzt worden ist, kann es wohl sein, dass er wieder sein Gewehr lieber hat fallen lassen, als dass er getötet hätte, wie einst beim Exerzieren. Ich weiß es nicht. Als wir uns verabschiedeten, Ende Januar 1944, zeigte er mir froh ein Buch, das er eben erst mit der Post aus der Schweiz bekommen hatte, wohl das erste Exemplar der ersten Ausgabe des Glasperlenspiels, das über die Grenze kam. Ich konnte eben noch 2 Stunden lang hastig blätternd diagonal lesen. Welche Welt? Ein Jahr nach Stalingrad. Und im Glasperlenspiel finde ich heute beim Wiederlesen Isenberg wieder, den Freund und Tröster, nicht nur in Ferromonte, sondern auch im Musikmeister und in Josef Knecht. Die Musik, von der im Glasperlenspiel erzählt wird, ist dieselbe, die ich in Komorowo von Ferromonte hören durfte. In langen Nächten, beim guten Gespräch. Besonders kriegt mir nach, wie er ein Rondeau von Rameau gespielt hat. Ein zartes Nichts an Melodie in hoher Diskantlage mit seiner unnachahmlichen Akustik leichter Dehnung der Ruhepunkte. Das kleine grüne Heftchen besitze ich noch. Er hat mir es zum Abschied geschenkt und wenn ich versuche, das Menuett zu spielen, fällt mir ein, wie im Kapitel ein Gespräch im Glasperlenspiel Josef Knecht zu Plinio de Signore redet über die tiefe Heiterkeit der hohen ernsten Kunst, über Wissen, das Schöne, über Meditation und über die schlimmen Anfechtungen der bösen Wirklichkeit. Am Ende spielt der Magister Ludi einen Satz aus einer Purcell-Sonate. Da denke ich an die melancholische Weite Masurens, an karge Birken, Sand und Heide, an die Verwundeten und die Gefangenen, an die vergitterten Güterzüge in Malkinia, aber auch an den Gesang des Sprossers und an die Freunde, die nicht mehr sind, und mit wehmütigem Dank an Ferromonte in Komorowo. Meiner Ansicht nach lässt sich das Glasperlenspiel nur bedingt alleine aus Hesses Werkbiografie heraus verstehen. Vielmehr steht dieser Roman neben anderen Kunstwerken, in denen nach 1933 immer wieder ein Thema besonders fokussiert wird, nämlich inwieweit sich Kunst und Künstler in extremen politischen Krisenzeiten gesellschaftlich einmischen und Verantwortung übernehmen sollen oder sogar müssen. Insofern ist es vielleicht verständnisfördernd, nicht nur den Dr. Faustus von Thomas Mann neben das Glasperlenspiel zu legen, sondern man kann beispielsweise auch an Paul Hindemiths Oper Matisse der Maler denken, uraufgeführt im Mai 1938 in Zürich. Während Hesse Ende 1934 erste Kapitel des Glasperlenspiels in der Neuen Rundschau veröffentlichte, besiegelte Goebbels das Schicksal Hindemiths, indem er ihn im Berliner Sportpalast einem Scharlatan diffamierte. 1935 ging Hindemith in die Türkei, ab 1936 war die Aufführung seiner Werke im Dritten Reich verboten. Thematisch ist Matisse der Maler recht nahe am Glasperlenspiel. Auch Hindemith beschäftigt das Thema, was passiert, wenn ein Künstler aus sozialer Verantwortung seine Kunstproduktion aufgibt und sich in den Dienst der Unterdrückten stellt. Hindemith zieht das Fazit, dass Matisse zwar sein Gewissen durch Aktionismus beruhigt, als Künstler jedoch sozial nutzlos bleibt, wenn er seine ursprünglichen Fähigkeiten völlig aufgibt. Matisse kehrt zur Malerei zurück, bereichert um die Erfahrungen des Leids und der ohnmächtigen Mitschuld, woraus seiner Kunst moralische Stärke zuwächst. Unbedingt ist auch an den Tod des Vergil zu denken, den großen Roman von Hermann Broch, der 1945 auf Deutsch und Englisch in den USA erschien und an dem Broch fast so lange arbeitete wie Hesse am Glasperlenspiel. Auch Broch ringt intensiv um das Verhältnis von Kunst und Politik und um die Grenzen individueller Möglichkeiten. Sein sterbender Vergil will zwischenzeitlich sogar die Aeneis verbrennen. Denn was soll, was kann Dichtung in dürftiger Zeit? Hesse gibt mit seinem Glasperlenspiel keine einfachen Antworten. Und so ist auch das legendäre Verschwinden Josef Knechts am Romanende künstlerisch überzeugend, gerade weil Hesse damit wieder in den Bereich der Fiktion zurückkehrt und so zugleich das Unbefestigte von Literatur deutlich macht. So wurde das Glasperlenspiel in gewisser Weise zu einer Flaschenpost aus der Zukunft. Ob aber diese gläserne Flaschenpost unterwegs zerbrechen oder irgendwann an Land gespült werden würde, das war 1942 völlig offen. Und 80 Jahre später, als Hesse das Buch fertig hatte, dauerte der Spuk des Dritten Reiches noch 3 Jahre. Der barbarische Überfall Russlands auf die Ukraine und die mit diesem Krieg einhergehende globale Destabilisierung haben gerade erst begonnen und es ist nicht absehbar, wo das alles enden wird. Die Intellektuellen in Russland stehen heute vor demselben Dilemma wie Hesse gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland. Manche feiern hymnisch die Macht, wenige protestieren aktiv und hörbar mit dem Risiko, vom Regime vernichtet zu werden. Und manche halten Distanz und schweigen. Manche deutsche Autoren verkünden heute angesichts des Ukraine-Krieges, keine Romane mehr schreiben zu wollen. Ukrainische Autoren indes berichten, dass sie Literatur gar nicht mehr schreiben können. Juri Andruchowitsch erzählt von seinem Scheitern bei den Anstrengungen, raffinierte Literatur zu machen. Zitat: Was ist schon raffinierte Literatur gegen den Krieg? Die Angst ist allgegenwärtig. Und so macht unsere Gegenwart gerade überdeutlich, dass Hesse mit dem Glasperlenspiel wohl auch versucht hat, seine eigene Angst irgendwie literarisch zu bewältigen. Damit enden meine Ausführungen zu den Möglichkeiten einer politischen Lesbarkeit des Glasperlenspiels. Ich danke sehr für die wunderbare und angenehme Zusammenarbeit mit Frau Dr. Putsch hier vom Hölderlin-Turm und vom Hesse-Kabinett. Ich danke allen Helferinnen, die in den letzten Tagen dabei waren. Das waren Sarah, Isabel und Bea. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit an diesem längeren Abend. Die Ausstellung ist damit eröffnet. Und ich darf sagen, wir können jetzt alle gemeinsam noch darüber rübergehen zum Hesse-Kabinett und da noch ein bisschen zusammen sein und uns auch die Sachen anschauen.